Yoga in der Zeit der Aufklärung, Romantik und Idealismus. Geschichte des Yoga, Teil 5. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem besonderen Kapitel der Yoga-Geschichte, ein besonders interessantes Kapitel der Yoga-Geschichte, ein Kapitel, das die Entwicklung von westlicher Philosophie, Psychologie und vermutlich sogar westlicher Kultur stark beeinflusst hatte. Beim letzten Mal hatte ich ja darüber gesprochen, wie Yoga zu Beginn der Kolonialzeit Menschen irgendwo begonnen hat zu beeindrucken, wie letztlich indische Yoga-Übende als eine Art Wundermenschen an die Königshöfe und Höfe von Adligen geschleppt wurden, um Kunststücke vorzumachen. Reisende sind nach Indien gegangen und waren dort fasziniert von dem, was so indische Yogis so gemacht haben. Aber es war so mehr ein Staunen, sicherlich keinen Respekt vor dem, was dort hinterstand, sondern mehr Faszination, Zirkus, könnte man sagen. Es gab darüber hinaus natürlich auch Kolonialbeamte, die in Indien waren und manche waren durchaus neugierig. Aber das Faszinierende war dann die Änderung, die sich im 17., 18. Jahrhundert letztlich abzeichnete und dann im 19. Jahrhundert eine gewisse Blüte erlebte. Und das ist letztlich das indische Gedankengut, Gedankengut von indischer Philosophie und Spiritualität in seiner Wirkung auf die europäische Kultur. 17., 18. Jahrhundert war ja die Zeit der Aufklärung. Die Philosophen haben überlegt, was hält die Welt zusammen? Kann man die Welt erklären ohne Gott? Sie wollten herauskommen aus der Tradition und aus Aberglaube. Wissenschaft war wichtig, logisches Denken. Immanuel Kant hat es ja so formuliert, Aufklärung ist das Verlassen der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Das heißt, es geht darum, seine Vernunft zu gebrauchen, sapere aude, wage es zu wissen, lege dir keine Denkschranken auf. Es gab dann in dieser Zeit der Aufklärung auch in Deutschland zum Beispiel einen Dichter namens Lessing, hat das große Drama geschrieben, Nathan der Weise, wo es letztlich darum ging, nicht nur Christentum führt zum Heil, sondern es gibt eben auch Judentum und Islam, die haben alle ihren guten Grund. Und den Philosophen und auch den Künstlern der Aufklärung ging es dann eben auch darum zu erkennen, Menschsein ohne Unterschiede von Religion, Kultur, Hautfarbe, Stand und so weiter. Und unterschiedliche Philosophen der Aufklärung waren dann auch irgendwo fasziniert mit indischem Gedankengut. Das Interessante war, dass es letztlich dann ab dem Anfang des 18. Jahrhunderts so eine regelrechte Begeisterung gab für indische Philosophie, indische Spiritualität und Religion. Interessanterweise sind kaum welche nach Indien gereist, sondern sie verließen sich dort auf, was man so hatte an Literatur. Es gab zum Beispiel eine Übersetzung der Upanishaden ins Persische Anfang des 17. Jahrhunderts, verbreitet diese sich in europäischen Kreisen. Die Bhagavad Gita wurde irgendwann ins Lateinische übersetzt. Und dann gab es auch noch andere Reiseberichte, es gab Berichte von englischen Kolonialbeamten und das führte dann dazu, dass viele sich mit dem indischen Gedankengut beschäftigen und eben festgestellt haben, ja, da ist eine andere Kultur, die auch etwas sehr Wertvolles beigetragen hat. Wir müssen uns ja bewusst machen, seit dem 16. Jahrhundert hat Europa die Welt erobert und gemeint, dass am europäischen Wesen die Welt genesen wird, dass alles andere sind nur primitive Barbaren und alle werden später in der Hölle schmoren und deshalb müssen wir sie gewaltsam zum Christentum bekehren. Es wurden Sklaven verkauft, es wurden Völker ausgerottet und es wurden ganze Kulturen kolonialisiert. Das ging dann ja bis zum Ende des 19. Jahrhunderts weiter. Aber zur Zeit der Aufklärung haben dort erste Gegenströmungen begonnen, die eben mit Respekt andere Kulturen angeschaut haben. Dann gab es einen Übergang von der Zeit der Aufklärung in die sogenannte deutsche Romantik. Gerade die in Deutschland gab es erstmal Sturm und Drang, Goethe, Schiller gehört dazu, Herder gehört dazu, wo sie rausgehen wollten, sowohl aus der alten Tradition, dem letztlich der Adelsherrschaft und der Geistlichkeit, aber sie wollten auch nicht, dass alles nur die Vernunft ist und die Wirtschaft, denn es gab ja auch schon wirtschaftliche Entwicklungen. Die Romantik wollte etwas anderes suchen. Gegen Intellekt und Tradition und reinem Nutzen und Utilitarismus sollte Gefühl eine Rolle spielen und es sollte Natur eine Rolle spielen. Es wurde auch gesagt, der Mensch ist von Natur aus gut. Und das Mittelalter war etwas, wurde wieder positiver gesehen und es wurde etwas gesucht, was nicht die Tradition ist, die irgendwo verkrustet ist und etwas, was nicht nur diese Kälte der Vernunft ist und auch etwas, was nicht so arrogant ist wie die europäische Selbstbegeisterung. Und dort meinten die europäischen Denker etwas in Fernosten zu finden, insbesondere in Indien. Und so gab es zum Beispiel einen namens Johann Gottfried Herder, der ja sowohl im Sturm und Drang wichtig war, aber vor allen Dingen auch einer der Mitbegründer der deutschen Romantik war. Und Matthias Tiedtke in seinem Buch Yoga im Nationalsozialismus, der sehr viel auch beschreibt, was vor dem Nationalsozialismus war, der sagt, dass der Dichter, Theologe und Philosoph Johann Gottfried Herder die romantische Indienbegeisterung in Deutschland einleitete. Herder kannte Indien zwar nur in Schriftzeugnissen, aber er war dort sehr begeistert davon. Im Zuge letztlich dieser Indienbegeisterung ist die erste Übersetzung der Bhagavad Gita 1785 erschienen und viele sagen, das war dann wie ein intellektueller Paukenschlag, das dort ein Werk von solcher tiefer Weisheit und welches auch die verschiedenen Themen aufgegriffen hat, was in der europäischen Geistesgeschichte dort wichtig ist, eben im Sinne Pflicht erfüllen und Gott dienen, abstrakte Gottesbegriff und persönlicher Gottesbegriff und Gott in allem sehen, Natur als von Gott durchdrungen sehen und letztlich auch die Aussage, es gibt ein Göttliches und das Göttliche erscheint Menschen in so vielen Namen und Gestalten. Gott erscheint den Menschen in der Gestalt, die sie verehren. Das hatte eine große Auswirkung. Bhagavad Gita wurde übersetzt zunächst von Charles Wilkins und 1802 auch ins Deutsche. Dann gab es einige Philosophen wie die Gebrüder Schelling, die auch als die Begründer der Indologie gelten, die auch die erste Sanskrit-Typen entwickelten, das heißt so, dass also die Sanskrit-Schrift gedruckt werden konnte. Und sie waren sehr begeistert von allem, was Yoga anbetrifft und indisches Gedankengut. Auch Goethe beschäftigte sich damit in seinen späteren Jahren. Es beschäftigte sich Novalis und eigentlich die ganze deutsche Romantik ist irgendwo auch begreifbar darin, dass sie sich mit indischem Gedankengut beschäftigten. Auch in Frankreich, Philosophen wie Rousseau hatten auch vielleicht ein etwas romantisches Indienbild, aber sie kannten auch Bhagavad Gita und Upanishaden und andere indischen Schriften und wurden davon stark geprägt. Wenn wir jetzt zum deutschen Idealismus gehen, Kant war ja sowohl ein Philosoph der Aufklärung als auch des Idealismus, was dann weitergeht auch über Schopenhauer und Nietzsche. Dort kann man auch sagen, auch die kannten die indischen Schriften, sie setzten sich damit auseinander. Und gerade Arthur Schopenhauer war ja ein geradezu Indien-Liebhaber. Auch er war meines Wissens nie in Indien gewesen, aber er hatte die Werke des Orientalisten Friedrich Meyer gekannt. Der war auch ein Schüler von Herder und er kannte auch die Werke von den Gebrüdern Schelling, die als Begründer der Indologie sich sehr viel mit Indien beschäftigt hatten. Und die Philosophie von Schopenhauer ist sehr stark geprägt von Vedanta und von der Auseinandersetzung mit den Upanishaden. Auch Nietzsche, Friedrich Nietzsche, der 1844 bis 1900 gelebt hatte, er war auch jemand, der die Europazentrierung stark aufgegeben hat. Eines seiner bekanntesten Werke, Zarathustra, ist ja geprägt mit der Auseinandersetzung mit Zoroastrismus, beziehungsweise so wie er Zarathustra beschrieben hat, war ja Zarathustra nicht wirklich, aber hat ihn als Projektionsfläche für seine eigene Philosophie genutzt. Und er war auch jemand, der selbst sich mit Yoga beschäftigte. Er hat zwar das Wort Yoga nicht benutzt, aber er kannte das Veda-Studium und viele andere Dinge, die mit Yoga in Verbindung stehen. Gut, so könnte ich jetzt noch vieles sagen. Auf unserer Internetseite wiki.yoga-vidya.de kannst du nachschauen. Wenn du dort guckst, unter dem Begriff Romantik findest du Yoga-Geschichte und Romantik, wo du etwas mehr dazu findest. In diesem Sinne vielleicht auch noch ein paar weitere Namen. Heinrich Heine hat sich mit indischem Gedankengut beschäftigt, Novalis und Jean-Paul und eben August Wilhelm Schlegel war von besonderer Wichtigkeit. Er hat auch die Bhagavad Gita in der Originalschrift letztlich gedruckt mit lateinischer Übertragung. Und so gab es, man könnte fast sagen, den Intellektuellen des 19. Jahrhunderts gehörte es zum guten Ton, mindestens Bhagavad Gita und Upanishaden gelesen zu haben, wichtige Teile der Veden gelesen zu haben und sich mindestens damit beschäftigt zu haben. Man kann davon ausgehen, das Indienbild wurde etwas romantisiert und vieles der wurde auch hineininterpretiert, aber es gab eine authentische Auseinandersetzung damit. Diese Intellektuellen waren aber nicht solche, die jetzt selbst Yoga praktiziert haben. Sie hatten ihre Philosophie davon beeinflussen lassen, vielleicht auch eine gewisse Lebensanschauung, Weltanschauung. Aber mir ist jetzt nicht bekannt, dass diese Intellektuellen selbst meditiert haben, Pranayama geübt haben, Asanas geübt haben. Das sollte später anders werden unter dem Eindruck der Theosophen, der Reformbewegung und der Neugeistbewegung, über die ich dann im nächsten Vortrag sprechen werde. Also, ich habe jetzt zwar nicht so viele Daten gegeben, ich habe jetzt nur einige Namen genannt. Genaueres kannst du tatsächlich in dem Buch finden, Yoga im Nationalsozialismus von Matthias Tietke oder eben auch auf unserer Internetseite wiki.yoga-vidya.de. Einfachste wäre, du schaust dort einfach Geschichte des Yoga und dort findest du auch den Eintrag zu Yoga in Aufklärung, Romantik und Idealismus. Mein Name Sukadev, Kamera Durgadas. Wir sind von www.yoga-vidya.de.